Jetzt bin ich schon fast 2,5 Jahre hier in der Gemeinde und habe eben so gedacht, das erste Mal, dass ich hier vorne hebräische Wörter oder Buchstaben sehe und irgendwie befremdlich. Also ihr, die ihr sonst jetzt nicht im Gottesdienst hier bei uns seid, das ist für mich genauso neu wie für euch. Wir haben sonst hier nicht hebräisch und wir singen sonst auch nicht El Shaddai, was sehr schade ist. Und zwar, hebräisch ist ja sozusagen eine Sprachwurzel unseres christlichen Glaubens. Denn der Großteil unserer Bibel ist ursprünglich in Hebräisch verfasst. Eine Sprache, die keiner von uns hier beherrscht. Und das Neue Testament, größtenteils in Griechisch sozusagen geschrieben, von Leuten, die sich damals auf die Allgemeinsprache Griechisch eingelassen haben. Und im Alten Testament gibt es noch ein paar Stellen, die sind in Aramäisch. Aramäisch ist sehr eng mit dem Hebräischen. Das sind die sogenannten semitischen Sprachen. Auch das Arabisch ist verwandt mit dem Hebräisch. Und es ist eine ganz faszinierende Sprache, die hat mit uns gar nicht, also mit den germanischen Sprachen, romanischen Sprachen gar nichts zu tun und deswegen auch sehr schwer zu lernen. Hebräisch ist eine Konsonantensprache, das heißt, da gibt es gar keine Vokale geschrieben. Und das macht es also schwer in der Überlieferung, da komme ich nachher nochmal an einer Stelle drauf, dass man oft gar nicht ganz sicher ist, ist das jetzt ein A oder ein E oder ein O. Und ihr seht es hier unten, da steht der Gottesname El. Das ist ein Aleph und ein Lamed heißt es, glaube ich, oder Lamech. Ich habe das auch ein bisschen vergessen gerade. Aber das kann man relativ schnell lesen, aber man muss von rechts nach links, nicht von links nach rechts. Also El und dann steht ein S oder das kann man auch wie SCH sprechen und ein D und ein Konsonantenbuchstabe, der auch nicht gesprochen wird. Aber wie ein Jota, also ein kann man als Shaddai sprechen, mit dem E hinten. Also El Shaddai, und damit wir es singen oder sprechen können, haben wir es ja lateinisch drüber geschrieben. Also eine ganz faszinierende Sprache. Ich hatte das gar nicht vor zu sagen, aber ich konnte es euch nicht ersparen. Sonst sagt ihr, was sind das da vorne für Hieroglyphen? Aber es geht ja um Namen. Und ihr kennt den alten Spruch, Namen sind wie Schall und Rauch. Stimmt das? Man schreibt es Goethe zu. Also Menschen kommen und gehen und so kommen und gehen auch Namen in und aus dieser Welt. In diesem Sinn kann man sagen, ja, das ist tatsächlich so. Die Welt ist vergänglich, wir Menschen, unser Leben ist vergänglich und insofern sind Namen auch tatsächlich wie Schall und Rauch. Doch in Wirklichkeit verraten ja Namen so viel, auch über Bestimmungen, vielleicht sogar über Berufe und ihr kennt die häufigsten deutschen Familiennamen. Müller, Meier, Schulze, Schmidt. Schmidt, Schmied, ist egal, mit DT, mit D, mit IE, mit I, ist egal. Der Müller, der Meier, der Schulze, der Schmied sind Berufsnamen. Und die waren so bedeutend, dass die sich über viele Jahrhunderte erhalten haben und heute zu den häufigsten Nachnamen in unserer Sprache gehören, in unserer Sprachkultur. Also ganz viel verraten Namen über Familiengeschichte, wo komme ich her? Ich weiß, hier in der Gemeinde ist eine Familie Rabus und wenn man die besucht, dann gibt es über dem Sofa im Wohnzimmer ein Riesenbild. Da hat der alte Karl Rabus damals seinen Familienwappen drauf gemalt und den Familienstammbaum und ist immer stolz gewesen, dass er so einen bedeutenden Namen hat. Den kennen wir hier nicht so häufig wie Meier, Müller, Schulze, aber eben für Familie Rabus hat das was zu tun mit Familienidentität, mit Wurzeln. Woher kommen wir? Bei den Juden ist das übrigens immer auch die Rückführung auf, also meine Sippe, das würde ich sagen, ja, Familie, das kenne ich noch, aber die Juden kommen am Ende auch noch aus einem Stamm, aus einem hebräischen Stamm. Und ihr kennt alle diese, ich habe keine Markenhose gerade an, aber es gibt diese amerikanischen Markenhosen, da steckt der Name des Stammes Israels Levi drin. Die Leviten waren das priesterliche Geschlecht. Und Levi Strauss und Co., ja, der Levi, der kam ursprünglich aus dem Geschlecht, das sich zurückführen lässt, auf den Stamm Levi im Volk Israel. Ganz faszinierend. Das ist also dieses, woher kommen wir, also eine Wir-Identität, Familie oder Stamm bei den Juden bis heute, aber natürlich auch eine persönliche Identität. Meine Eltern haben mir den Namen Stefan gegeben. Und als ich heute unsere Gäste begrüßt habe an der Tür, freue ich mich, da heißt noch einer Stefan und ich frage ihn gleich mit F oder mit PH. Meine Eltern haben mich richtig Stefan mit F genannt. Also das ist mein Name und ich trage ihn gerne, ich trage ihn mit Stolz. Ich bin froh, dass ich diesen Namen habe. Der hat immer einen Bezug zu meiner Herkunft. Meine Eltern haben mich so genannt. Sie haben mich taufen lassen. Und da ist es nochmal bekräftigt, dass ich Stefan heiße. Und insofern sind Namen von Eltern ausgesucht, sind uns also gegeben. Wir haben sie uns selber nicht gewählt. Das ist ganz witzig, es gibt Familiengeschlechter, die haben immer den gleichen Namen. Die kennen wir in Gera auch. Ich habe vor kurzem mal einen kennengelernt, der heißt Reuß. Und der kann nur Heinrich heißen, weil alle Reußen heißen Heinrich. Also auch da, ne, von den Eltern, von diesem Adelsgeschlecht in dem Fall gegeben. Und was wir auch für ein Phänomen kennen, dass gläubige Eltern oft biblische Namen für ihre Kinder aussuchen. Sarah und Samuel zum Beispiel, ja, Raphael. Also Namen, die uns auch erinnern, die uns auch Vorbilder geben oder uns vielleicht sogar eine biblische Bedeutung. Samuel steckt dieser El drin, von rechts nach links. Schmuel ist es im Hebräischen. Also oft biblische Namen, die Frömmigkeit ausdrücken. Elia, Elias, Rahel und so weiter. Oder auch eine Beziehung zu diesem Gott, der uns nahe kommen will. Ich hatte einen Schulfreund, der hieß Gottfried. Was für ein großartiger Name, da steckt Gott drin und Frieden drin. Also jemand, der mit seinem Namen sozusagen auch eine Botschaft überbringt. Oder mein Schwiegervater hieß Gott lieb. Auch das drückt der Beziehung aus. Also wir halten fest, wir widersprechen hier dem alten Goethe. Erstens, Namen sind eben nicht nur Schall und Rauch, sondern Namen bedeuten viel. Und das ist nicht nur heute so, sondern das war auch schon in der Antike, das war schon im alten Orient so, dass zwischen dem Namen und dem Träger des Namens, also der Person, eine wesensgemäße enge Bezogenheit bestand. Und so ist auch der Name Gottes wichtig als Gegenüber, damit wir in ein Gemeinschaftsverhältnis eintreten können. Das ist ja ein Unterschied, ob Gott, Götter irgendein Sammelbegriff sind oder ob dahinter ein lebendiger Gott steht, einer, der zu mir kommt und der mit mir in Beziehung treten will. Das ist wichtig, das war im alten Orient wichtig und das ist heute wichtig für die Anbetung, wenn wir diesen Gott anbeten. Frank hat es schon vorweggenommen, wir rufen heute als Christen den Namen Jesus an. Das ist sozusagen der Name, den uns Gott im Neuen Testament gibt, der es uns viel einfacher macht als 1000 oder 2000 Jahre vorher. Also wir haben eine kleine Themenreihe und wir haben die überschrieben mit der Frage: Gott, wer bist du? Und das drückt ja schon aus, wir wollen uns ein Stück auf die Suche machen, mit dem Ziel, diesem Gott näher zu kommen und ihm eben näher zu kommen über seine Namen, mit denen er sich uns zeigt. Und ich möchte euch dazu eine Schlüsselgeschichte lesen und die Uta hat es heute gleich erkannt. Dieses Bild zeigt auf diese Geschichte hin. Da ist einer am brennenden Dornbusch. Wir kennen alle diese Geschichte von Mose. Und die steht im zweiten Buch Mose, das ist das Buch vom Auszug der Israeliten aus Ägypten, von der Wüstenwanderung. Und ihr müsst dazu noch kurz die Vorgeschichte hören. Mose war ja ein Israelit, wächst aber aus den Umständen heraus an dem ägyptischen Königshof auf, wird dort erzogen, wird also ein echter Ägypter, merkt aber irgendwann, dass er hier drin trotzdem einer aus Israel ist. Er begeht einen Totschlag und muss fliehen. Und Mose beginnt in der Wüste eine neue Identität, verlassen von seinem Volk. Dieser Mose heiratet ein in eine Wüstennomadenfamilie, in eine midianitische Familie, und dort hütet er Schafe. Und er hat es noch gar nicht begriffen, dass er eigentlich vor seinem Auftrag, vor seiner Mission weggelaufen ist, die Gott für ihn bestimmt hat, nämlich er sollte hingehen zum ägyptischen Thron und sagen, lass mein Volk ziehen. Das kennen wir alle, dieses Spirit, ja? When Israel was in Egypt land, and let my people go. Und da heißt es dann in diesem zweiten Buch Mose, Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Und eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Und dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Das ist das Bild, das ihr vorne seht. Er schaute hin. Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Und Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Und als der Herr, also als Gott sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. Und der Herr sagte, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Und dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Das sind diese Verse, als Gott dem Mose im Dornbusch erscheint. Und dann kommt dieser Auftrag und Gott sagt, Mose, geh hin, tritt vor den Pharao, du sollst mein Volk aus Ägypten führen. Und dann kommt nochmal ein ganz interessantes Zwiegespräch zwischen Mose und Gott, in dem Mose sagt, ja, aber wenn ich hingehe, und dann werden die sagen, von was für einem Gott redest du? Wer ist denn das? Gott, wer bist du eigentlich? Welchen Namen hat denn dieser Gott, von dem du uns erzählst? Und wenn ich sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und dann werden sie mich fragen, wie heißt er, was soll ich ihnen dann darauf antworten? Und da antwortete Gott dem Mose, ich bin der, ich bin. Jahwe, ich bin der, ich bin. Ein Wort, ein Name, das wir ins Deutsche praktisch nicht übersetzen können. Hier offenbart sich Gott zum ersten Mal mit seinem Namen. Ich bin Jahwe oder Yahweh. Ich bin, der ich bin. Der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, dann sagt den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Und das ist mein Name für immer. Und so wird man mich nennen in allen Generationen. Interessant, dieses Jahwe, ich sagte schon, wir können es gar nicht oder wir wissen gar nicht 100%, wie wir es aussprechen, hat mit dieser hebräischen Sprache zu tun. Man nennt das Akronym, es sind vier Konsonanten, J, H, W, H. Ihr habt das schon oft irgendwo gesehen. Und irgendwann kamen mal Leute drauf, dass man das auch Jehova aussprechen kann. Deswegen die Zeugen Jehovas berufen sich ja immer drauf, das ist der richtige Name. Das hat alles zu tun, dass wir dieses Akronym, dieses J-H-W-H, in unserer heutigen Sprache nicht eindeutig aussprechen können. Es hat auch was damit zu tun, dass die Juden sich im Laufe ihrer eigenen Geschichte, die Juden sind ein komisches Völkchen, irgendwann verboten haben, diesen Namen auszusprechen, weil er so heilig war für sie, dass sie irgendwann Gott nur mit anderen Namen gesprochen haben, weil man den Namen Jahwe ja nicht ausspricht. Und irgendwann waren sie so im Zäune bauen um die Zäune, dass sie Gott nur noch mit der Name angebetet haben. Also wirklich, die Juden haben irgendwann zu Hashem gebetet. Hashem klingt wie ein Name, heißt aber auf Deutsch nur der Name. Und deswegen ist diese Aussprache dieses Jahwe-Namens irgendwie nicht mehr so gesichert, ist irgendwie ein Stück verloren gegangen im Laufe der Geschichte. Und selbst wenn wir es wüssten, dass es Jahwe oder Jahwe heißt, würde sich uns doch noch nicht die Bedeutung aufschließen. Und deswegen ist es wie ein Hilfskonstrukt. Es heißt, ich bin der Ich bin. Ich bin der, der ich für Israel sein will, heißt das. Ich bin der, der für dich da ist. Ich bin dein Gott. Ich bin da. Ich bin für dich da. Das steckt hinter Jahwe. Und wenn Gott dem Mose sagt, geh hin zu den Israeliten und sag ihnen, wie ich heiße, dann ist das nicht nur Stefan, Thomas, Michael, sondern der Seiende, der Ewige, der immer da war und da ist und sein wird, der für euch da ist, der sendet mich. Das ist einer, der eine lebendige Gott. Und ihr Lieben, genauso wie damals, als Mose zu seinem Volk kam und hat ihnen diesen Gott näher bringen wollen, genauso geht es uns auch heute. Dieser Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass wir mehr über ihn wissen, dass wir ihn verstehen lernen, dass wir ihn begreifen lernen. Und deshalb als Gedanke, als zweiter Gedanke, Gott lädt uns ein, ihn kennenzulernen. Und das, wie gesagt, ist auch das Ziel dieser kleinen Reihe über die Namen Gottes. Oder vielleicht sage ich besser, das klingt verständlicher, die Beinamen Gottes. Wie sich Gott gezeigt hat. Denn es sind eben nicht irgendwelche beliebigen Götter. Die Welt heute hat ja auch tausend Götter, tausende. Die hinduistische Religion, die ist, glaube ich, Weltmeister im Göttermachen. Die haben Millionen Götter. Und so hat auch unsere heutige Zivilisation Götter über Götter. Es gibt sogar den Fußballgott. Und den Wettergott und wie die alle heißen. Aber entscheidend ist dieser eine Gott, der möchte uns in einer Einheit seines Wesens seine Vielfalt näher bringen. Und da, glaube ich, lernen wir nie aus. Es gibt immer neue Aspekte. Ich musste so dran denken, wie ist es, wenn sich ein Pärchen verliebt? Also irgendwann kommt es ja mal zu einer ersten Begegnung, wenn es jetzt nicht gerade die Schulfreundin ist, die man schon 5 Jahre mal ansprechen wollte. Irgendwann lernt man sich kennen. Und dann kommt ich Tarzan, du Jane. Irgendwann kommen die zwei Namen. Aber weiß man dann schon wirklich, mit wem man es zu tun hat? Dann lernt man sich kennen. Wir haben gerade in unserer Familie ganz reizende Geschichten von jungen Männern, die gerade ihre Mädels kennenlernen. Es ist reizend. Die treffen sich, die machen Dates, damit sie sich kennenlernen. Und ich habe den einen Enkel letzte Woche mal gefragt, was macht sie denn so aus? Was zeichnet sie denn aus? Wie ist sie denn so? Und wie bist du denn so und wie ergänzt ihr euch denn so? Das habe ich gefragt. Und dann sagt er, muss man nachdenken. Ja, sie ist so und da kam ins Schwärmen. Wie er ist, muss er ein bisschen länger drüber nachdenken. Und er meinte, was passt gut zusammen. Versteht ihr, dieses Bild vom Verlieben hat ja was damit zu tun. Wir lernen uns kennen. Wir lernen uns schätzen. Und zwar von allen Seiten. Und dieser Gott, der uns liebt, und der uns erlaubt, ihn zu lieben. Wir müssen uns nicht immer vor ihm niederwerfen und die Unterwerfung sozusagen leben, sondern unsere Liebe zu ihm zeigen. Jesus, wir lieben dich, ja, weil du mich liebst. Ich liebe dich. Das ist eine Beziehung. Und deshalb dürfen wir ihn von vielen, vielen Seiten betrachten. Und wir haben es ja nun vorne stehen und wir haben es ja schon gesungen. Quasi nach dieser Einleitung möchte ich diesen ersten einen Namen oder Beinamen Gottes, der über unserer Reihe auch steht, heute noch etwas mit euch anschauen. Dieser El Shaddai. Denn lange bevor es Mose gab, Jahrhunderte vor Mose, gab es eine Zeit, da hatten die Leute ja noch nicht diesen Jahwe-Gott-Namen. Und auch da hat sich schon Gott im Leben von Menschen gezeigt und offenbart. Und dafür nehme ich noch eine ganz kleine Episode und blättere mit euch zurück in das erste Buch Mose. Und das erste Buch Mose ist nicht nur, weil es Nummerierung das erste ist, sondern es ist wirklich von den ersten Dingen. Es ist vom Anfang, das heißt auf Hebräisch Bereshit, von den Anfängen. Wir kennen das eher aus dem Lateinisch-Griechischen, das Buch Genesis, von den Ursprüngen. Ihr kennt diesen Begriff, ja, Genesis oder Genesis. Und in diesem Buch Genesis wird die Geschichte der sogenannten Erzväter, der Patriarchen erzählt. Also das war nicht so eine Demokratie wie bei uns heute und wo immer von Gleichberechtigung, von Gendern, sondern es war eine patriarchale Gesellschaft. Und deswegen, als Gott in das Leben dieser Familien kam, kam er in patriarchale Strukturen. Und deswegen heißen Abraham, Isaak und Jakob bei den Israeliten die Erzväter. Die großen Väter waren das sozusagen. Und lesen wir in Kapitel 17, als Abraham 99 Jahre alt war, das klingt sehr, sehr alt, da erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Geh deinen Weg vor mir und sei rechtschaffen. Ich will einen Bund stiften zwischen mir und dir und dich sehr zahlreich machen. Und Abraham fiel auf sein Gesicht nieder und Gott redete mit ihm und sprach: Das ist mein Bund mit dir. Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern und man wird dich nicht mehr Abraham nennen, sondern Abraham wirst du heißen. Denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich gemacht. Der lebendige Gott, dieser gleiche, dieser selbe Gott, der hunderte von Jahren später dem Mose am Dornbusch erscheint, tritt hier ins Leben von Abraham. Abraham war ein Nomade, einer, der mit seiner Familie, mit seinem Vieh, mit seinen Herden durchs Land gezogen ist, als Fremder. Und Gott sagt zu ihm: Bis jetzt hießest du Abram, Vater eines Volks. Da steckt dieses Ab, Av, Hebräisch. Wir kennen das Abba. Avi, mein Vater. Zudem sagt er, du sollst nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham, Avraham. Avraham, ein Vater vieler Völker. 99 Jahre bist du geworden, hast immer noch kein Kind, aber ich werde dich zum Stammvater vieler Völker machen. Das ist diese Geschichte hier. Von einem Gott, der scheinbar bis dahin noch gar keinen Namen hatte oder sich noch nicht mit Namen genannt hat, der tritt auf einmal in einer nächtlichen Stunde zu diesem Abraham und sagt: Abraham, ich bin, mehr steht da nicht. Also in diesem Text dort steht nur: Ich bin El Shaddai. Ich bin El Shaddai. Das ist alles. Abraham, ich bin El Shaddai. Ich bin der allmächtige Gott. So zeige ich mich dir. El, ein Begriff, den es damals schon gab für Gott. Wir wissen auch in der hebräischen Bibel, dass El oft in der Plural Verwendung vorkommt, Elohim. Im Hebräischen ist Elohim auch eine Namensbezeichnung für Gott. Und dann kommt so ein sogenanntes Theonym, ein Beiname. Shaddai. El Shaddai. Gott, der Allmächtige. Und jetzt wird es schon wieder schwierig, weil mit Hebräisch und dem Volk Israel und den Juden ist nie so einfach. Dieses Shaddai ist für uns auch ein Geheimnis. Wir übersetzen es mit allmächtig und wir bleiben dabei. Aber es gibt sozusagen in der Frage, wo kommt dieses Wort eigentlich her, auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt im Hebräischen ein, oder ich glaube im Akkadischen ein Wort, das heißt Shad, das ist die Mutterbrust. Und so meint man, es könnte auch sein, dass dieser El Shaddai sich ableitet von sozusagen der Brust, von dem Herzen Gottes her, von Gottes Herz. Ich finde es ein wunderschönes Bild, aber bitte sagt nicht, Stefan hat gesagt, El Shaddai heißt Gott die Mutterbrust. Es ist ein Bild, das wir nicht übersetzen können. Und dann gibt es wieder andere in Forscher, Sprachforscher, Etymologen, die sagen, da steckt das Wort Berg drin. Und das kriege ich besser zusammen. Ja? Dieser Berg, dieser Allmächtige, dieses große Gott vom Sinai, vom Gottesberg herab. In jedem Fall zeigt sich Gott dem Abraham. Und was ist die Botschaft? Du bist 99 Jahre und ich sage dir, das Schlimmste, das sagt nicht Gott, das schiebe ich ein, das Schlimmste für einen Mann mit 99 Jahren ist, keinen Stammhalter zu haben, kein Nachkommen, keinen Sohn. Und Abraham hatte ja überhaupt nichts. Und dann versucht das ja auf menschliche Art, wir kennen diese Geschichte mit Ismael, aber Gott wollte den richtigen Stammhalter, den, aus dem einmal der Messias kommen wird. Den, der der Stammvater Israels werden sollte. Und Abraham erlebt diesen Gott Shaddai, der sagt, ich bin der Allmächtige, mir kannst du vertrauen, ich kann alles. Mir ist nichts unmöglich, ich kann alles. Und in diesem Sprachkonstrukt geht mir das ein, weil dieses Allmächtig nicht wie so ein Donnerwort ist, was mich erschrecken will, sondern letzte Woche haben wir viel über Treue Gottes gehört und vorletzte Woche. Dieser treue, liebende Gott, der mir sagt, Stefan, ich kann alles. Im Griechischen ist dieses El Shaddai wiedergegeben als der Pantokrator. Da klingt das eher wie das Donnerwort, der Weltherrscher, der Allherrscher. In alten Kirchen, diesen byzantinischen Kirchen, haben wir den vorne in der Apsis oft dargestellt, in solchen Mosaiken, der Pantokrator, der Herrscher der Welt. Im Lateinischen wird es übersetzt als Omnipotenz, der, der alles kann, der alle Kraft hat, der Allmächtige. Und ich sage euch, Abraham hat das buchstabiert. Abraham durfte diesen Ich kann alles, diesen El Shaddai kennenlernen, dass Gott ihm im hohen Alter noch einen Sohn geschenkt hat. Und auch wir können es buchstabieren. Was heißt dieser allmächtige Gott für mich, für mein Leben? Wie kann ich ihn kennenlernen? Wie kann ich ihm vertrauen lernen? Und ich glaube, was ganz wichtig ist, und das möchte ich gerne zum Schluss auch mitnehmen für die nächste und übernächste Woche, ich glaube, dass darin auch ein schrittweises Kennenlernen und Vertrauen lernen steht. Gott sagt nicht einfach heute in mein Leben hinein, so ist das, und ab heute wirst du alles verstehen, sondern Gott offenbart sich Stück für Stück. So wie ich meine Frau Stück für Stück kennengelernt habe und sie mich auch, mit allen Licht- und Schattenseiten. Kennenlernen ist ein Prozess, ist ein Miteinander auf dem Weg sein. Und dabei ging mir noch ein Gedanke durch den Kopf, nämlich der, dass wir von Menschen sehr oft als Christen erwarten, die müssen doch das mit Jesus und mit dem Kreuz einfach begreifen. Das muss doch klar sein. Und dann machen wir den Glauben von Menschen fest an dem, dass sie sagen, ich glaube an Jesus Christus. Und gerade Frank hat heute erinnert an Menschen in Sudan und im Iran, das sind Länder, die unter einer Glocke sind, wo man sich nicht frei Bücher kaufen kann und Bibeln kaufen und nachlesen. Und es ist immer wieder faszinierend zu hören, dass sich Gott in solchen Ländern, wo die Menschen den Zugang zu diesem Jesus Christus oder zu der Bibel, zu Wort Gottes nicht so haben, dass sich Gott ihnen schrittweise auf seine Art offenbart. So kommen zum Beispiel Muslime zum christlichen Glauben, indem sie Träume haben, indem ihnen andere von Jesus erzählen und wie sie auf einmal anfangen zu begreifen, ich muss mich Gott nicht nur unterwerfen, sondern sie lernen einen liebenden Gott kennen. Aber was ich damit sagen will, ist, es läuft oft schrittweise ab. Und dann schaue ich zurück in mein kleines Leben und merke, auch bei mir ist vieles in kleinen Schritten gegangen und nicht immer nur in großen Sprüngen. Und deshalb möchte ich euch diese Botschaft von diesem El Shaddai mitgeben, dass Jahrhunderte bevor Gott sich dem Mose am Dornbusch mit Ich heiße Jahwe erklärt hat, hat Abraham schon einen Namen Gottes gehört. Vielleicht noch wie so ein Schatten, aber in diesem Namen steckt schon alles drin, um eine Beziehung haben zu können mit einem, der alles kann. Und schließen möchte ich mit einem Gedanken von Jesus, der gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, es reicht doch zu wissen und zu beten, dass mein Gott alles kann. El Shaddai. Amen.